Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
So unfertig wie dieser war der Haushaltsplan einer Bundesregierung schon lange nicht mehr. Am Vormittag hat das Kabinett die Haushaltsvorlage für 2025 von Finanzminister Christian Lindner abgenickt. Diskutiert wird über derartige Tagesordnungspunkte im Kabinett in aller Regel nicht mehr. Das haben die Ampelspitzen auch schon hinter sich. Insgesamt 80 Stunden haben Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck zusammengehockt, um die großen Lücken im Haushalt 2025 wenigstens etwas kleiner zu machen. Fakt ist, die Lücken klaffen weiter. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Draußen vor dem Kanzleramt hatten am Vormittag Nichtregierungsorganisationen zu einer Demonstration gegen Kürzungen im Entwicklungshilfeetat aufgerufen. Im Gebäude selbst gab das Kabinett dann grünes Licht für den Haushalt 2025. Zwei Wochen später als ursprünglich geplant.
Also dieser Haushaltsentwurf ist natürlich einer, der noch mit Unsicherheit behaftet ist, wie jeder Plan. Es ist ein Haushaltsplan. Wir sprechen über ein kommendes Jahr. Das heißt, wir haben Unwägbarkeiten, auch wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich die internationale Lage entwickelt. Aber wir brauchen ihn, um eben die Ressorts auch in Handlungsfähigkeit zu versetzen. Ich bin sicher, dass wir diese Fragen, die jetzt noch geklärt werden müssen, auch klären können.
So SPD-Chefin Saskia Esken heute Morgen in der ARD. Tatsächlich gibt es noch einige Unsicherheiten. So klafft im Etat noch eine Lücke von 17 Milliarden Euro, im Fachjargon auch globale Minderausgabe genannt. Ein Teil der Summe soll im Haushaltsvollzug gedeckt werden über nicht verbrauchte Mittel in den einzelnen Ministerien. 8 Milliarden will Finanzminister Christian Lindner, FDP, durch eher unkonventionelle Maßnahmen aufbringen. Etwa indem an die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH Darlehen vergeben werden, die dann nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden müssen. Lindner lässt das zwar noch juristisch prüfen, doch bei den Grünen ist man zuversichtlich. Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin, heute im NDR.
Finanzielle Transaktion heißt das, da beteiligt man sich ja an etwas. Und deswegen ist es eben sehr regelkonform mit der ja sehr eng ausgelegenen Schuldenbremse, das so zu machen. Dieses Geld ist ja nicht unbedingt weg. Und deswegen liegt es, glaube ich, im Auge des Betrachters, wie man das bewertet.
Rund 480 Milliarden Euro umfasst der Haushalt 2025, 8 Milliarden weniger als im laufenden Jahr. Auch die Neuverschuldung sinkt im Vergleich mit knapp 44 Milliarden wieder etwas. Wird das Kabinett heute doch auch einen Nachtragshaushalt für 2024 beschließen, sodass unter dem Strich die Nettokreditaufnahme dann bei rund 50 Milliarden Euro liegt, alles noch im Rahmen der geltenden Schuldenbremse. Zu den großen Verlierern des Haushalts 2025 wiederum gehört Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Ursprünglich hatte er 10 Milliarden Euro mehr gefordert, erhält jetzt aber nur einen Bruchteil davon. Das sei völlig unangemessen, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Helge Braun, CDU.
Er bekommt aber bei all diesen zusätzlichen Ausgaben und dieser horrenden Neuverschuldung, die die Ampel plant, gerade mal 1,2 Milliarden mehr. Damit kann man unsere Freiheit nicht wirklich sichern. Da muss mehr Geld ausgegeben werden.
Zumal sich die Lücke mittelfristig noch vergrößern wird. Laut Finanzplanung fehlen 2028 39 Milliarden Euro im Etat. Davon entfallen allein 28 Milliarden auf das Verteidigungsressort nach dem Auslaufen des Sondervermögens. Zeitgleich mit dem Haushalt wird das Kabinett heute auch die Eckpunkte für ein umfangreiches Maßnahmenpaket verabschieden, das zu rund 6 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen und einem zusätzlichen Wirtschaftswachstum von 0,5% führen soll. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg ist dennoch skeptisch.
Weil dieses Wachstum natürlich erstmal eintreten muss und vor allen Dingen auch die Erträge daraus, sprich auch die steuerlichen Erträge. Diese Prognose darf man und muss man sehr in Frage stellen und das ist ein zusätzliches Belastungskriterium für diese Haushaltsplanung.
Doch die Bundesregierung rechnet anders und hat die erwarteten Konjunktureffekte und Steuermehreinnahmen längst in den Haushalt 2025 eingepreist.
Jörg Münchenberg berichtete über den Haushalt mit Lücken, den das Kabinett vor wenigen Minuten auf den Weg in den Bundestag gebracht hat. Mitgehört hat der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Schrodi. Guten Tag, Herr Schrodi.
Guten Tag, Herr Gers.
Herr Schrodi, auch wenn ein Finanzpolitiker wie Sie sich naturgemäß eher auf der Einnahmeseite des Haushalts bewegt, kommen wir natürlich an einem Tag wie heute nicht um den Blick auf das große Ganze herum, also auf Einnahmen und Ausgaben. Und da klaffen nun mal große Lücken, wir haben es gerade gehört. Gilt für diesen Haushaltsentwurf das Motto Loch an Loch und hält doch?
Nein, also zunächst einmal muss man sagen, wir sind ja gerade in sehr herausfordernden Zeiten in Europa, in Deutschland, in der Welt. Ich glaube, das eine ist, dass mit dieser Einigung auf diesen Haushaltsentwurf es ein Zeichen der Stabilität ist. Ja. Europa schaut auch auf Deutschland und der Kanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister haben jetzt einen Entwurf vorgelegt, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Und ich sage Ihnen als Zweites, viele Ökonominnen und Ökonomen haben ja gedacht, da kommt jetzt ein massiver Sparhaushalt und haben deswegen auch Wachstumsprognosen heruntergeschraubt. Die haben bei mir auch angerufen und gesagt, sie sind positiv überrascht, dass es eben keinen Sparhaushalt gibt, sondern dass wir in innere, äußere, soziale Sicherheit in Wachstumsimpulse jetzt investieren. Und deshalb sehe ich diesen Bundeshaushalt als einen Entwurf, über den man natürlich noch im parlamentarischen Verfahren sprechen muss, aber der eine gute Grundlage ist, dass wir diese Zeiten auch gut bewältigen.
Sie haben jetzt ja vorgehoben, dass es kein Sparhaushalt ist, vor dem viele auch etwas bange wurde, um das mal so auszudrücken. Aber das führt eben dazu, dass wir auch noch die Lücken haben. Und über die möchte ich mit Ihnen dann doch nochmal sprechen. Herr Schrodi, 17 Milliarden Euro fehlen noch. 8 davon will man beispielsweise so aufbringen. Wir haben es gehört, dass Zuschüsse an die Bahn und die Autobahn GmbH in Darlehen umgewandelt werden. Das klingt doch sehr nach Buchungstricks. Ist das seriös?
Es ist seriös, weil wenn Sie sich das anschauen, sowohl die Bundesbank als auch ein Beirat beim Finanzministerium haben schon vor Jahren immer wieder gesagt, dass innerhalb der Schuldenbremse, die wir einhalten werden, es Veränderungen, Reformen geben muss. Das ist zum Beispiel mit der periodengerechten Verbuchung auch von Abschlägen und Zuschlägen bei Staatsanleihen der Fall. Aber eben auch bei der Frage, was ist denn tatsächlich eine finanzielle Transaktion, beziehungsweise was kann als finanzielle Transaktion, also als Vergabe von Darlehen auch verbucht werden und damit den Kernhaushalt entlasten. All das schauen wir uns jetzt an, was Experten uns schon seit Jahren auch sagen, dass man da was tun kann. Und damit können wir auch einen Teil der Lücke des Haushalts schließen. Ich bin sehr dafür, auch dass es nochmal gut geprüft wird, aber wenn es möglich ist, das auch wahrzunehmen.
Aber ist das nicht hin und her schieben von Schulden? Denn Schulden, die möglicherweise dann der Bund direkt nicht aufnehmen müsste, blicke ich jetzt mal auf die Bahn, die werden dann eben als Darlehen der Bahn selbst aufgeschuldet und die hat auch nicht gerade wenig Schulden auf dem Konto.
Aber da stehen ja auch wieder Einnahmen gegenüber bei der Bahn beispielsweise und Darlehen sind eben dann auch wieder zurückzuführen. Die Bahn kann damit arbeiten, kann damit investieren, aber auch entsprechend wieder solche Darlehen zurückführen. Deswegen ist es anders zu verbuchen und insofern ist das kein Buchungstrick, sondern einfach eine andere Form des Umgangs mit der Unterstützung der Bahn als bisher.
Sie gehen also davon aus, dass das durchkommt und dass das auch so klappen kann, weil da gibt es ja juristische Zweifel dran.
Die sollen gerade ausgeschlossen werden und geprüft werden. Wie gesagt, es gibt Experten, die uns das schon lange vorschlagen und nicht die unseriösesten. Insofern bin ich dafür, dass wir das nochmal prüfen. Aber wenn das möglich ist, ich gehe davon aus, das auch tun.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Schrodi. Kein Haushalt wird am Ende vom Bundestag so beschlossen, wie er von der Regierung eingebracht wurde. Und es gibt natürlich auch noch viel Beratungsbedarf bei einzelnen Posten. Wir haben es gerade auch gehört in dem Bericht aus Berlin. Da ist zum Beispiel die Bundeswehr. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, soll deutlich, deutlich weniger bekommen, als er eigentlich gefordert hatte. Wird sich so etwas noch ändern im Verlauf der Beratungen im Herbst?
Also erstmal gilt das Strucksche Gesetz, war ja auch Verteidigungsminister, Herr Peter Struck, dass kein Gesetz so aus dem Bundestag rauskommt, wie es reinkam. Und gerade das Thema Haushalt, da haben wir in den letzten Jahren immer wieder einiges noch verändert. Zum Haushalt, zum Verteidigungshaushalt, es gibt einen Aufwuchs. Es ist auch das 2%-Ziel, NATO-Ziel gesichert bis zum Ende des Finanzplans. Und wir werden uns natürlich in den Beratungen weiterhin genau anschauen, was ist notwendig, um die äußere Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig auch die Ukraine unterstützen zu können, ohne dass das ja, zulasten der inneren oder sozialen Sicherheit geht.
Aber ist das vorstellbar? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Schrödi, aber ist das vorstellbar? Pistorius wollte über 6 Milliarden Euro mehr haben in seinem Etat, bekommen hat er 1,2 Milliarden, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Das ist also, mir fehlt da die Fantasie, wie man mal eben 5 Milliarden Euro im Haushalt hin und her schieben kann, damit Herr Pistorius dann deutlich mehr bekäme für das, was ja eigentlich alle für notwendig erachten.
Das werden wir uns, wie gesagt, in den Verhandlungen nochmal anschauen. Ich bin nicht im Einzelplan des Verteidigungsministeriums im Detail drin, aber wir werden uns anschauen, was ist jetzt notwendig, was brauchen wir auch, um das NATO-Ziel zu erreichen, das ist gesichert, und was kann auch in den nächsten Jahren dann auf die nächsten Jahre noch verteilt eben gemacht werden. Aber grundsätzlich ist das so, dass es ein Haushalt ist, der einen Aufwuchs für die Bundeswehr vorsieht, der die Hilfen für die Ukraine mit umfasst und der das NATO-Ziel sichert. Insofern ist das Bestandteil dieses Haushaltsentwurfs und deswegen einer, auf deren Grundlage wir weiter verhandeln können.
Herr Schrödi, ich sagte es eingangs schon, Sie als Finanzpolitiker bewegen sich eher auf der Einnahmeseite des Staates. Gäbe es denn auch da Möglichkeiten, die Finanzlage des Bundes noch zu verbessern?
Wir setzen ganz stark, und da bin ich auch der Regierung dankbar, darauf, dass wir dadurch, dass wir nicht sparen, Wachstumsimpulse setzen. Wenn wir uns anschauen, dass im zweiten Halbjahr dieses Jahres das zarte Wachstum, das jetzt im nächsten Jahr ja ausgeweitet werden soll, und die Zahlen sprechen dafür, in diesem Jahr wird das getragen von den privaten Haushalten, wegen Lohnsteigerungen, aber auch, weil es einen starken Sozialstaat gibt, weil es Rentenerhöhungen gibt etc. Das heißt, das steigert die Konsumfähigkeit und trägt auch das Wachstum. Insofern ist ein Teil schon von zukünftigem Wachstum auch, dass wir keinen massiven Sparhaushalt oder gar keinen Sparhaushalt hier vorsehen. Das Zweite ist, die Bundesregierung sieht Wachstumsimpulse für die Wirtschaft vor, also Abschreibungsmöglichkeiten, gesteigerte Investitionen, wir werden 57 Milliarden Euro Investitionen im Kernhaushalt haben, nochmal 40 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds, beispielsweise in Wohnraumförderung, in E-Mobilität, eben auch in die Bahn, in die Schiene. Und das alles wird auch zu mehr Wachstum führen. Wir wollen also unsere Unternehmen durch direkte Investitionen, aber auch durch steuerliche Anreize zu Investitionen anreizen und damit Wachstum anreizen. Und das führt dann wiederum zu Mehreinnahmen. Insofern ist das der Weg, den die Bundesregierung eingeschlagen hat, und den unterstütze ich und halte ihn auch für richtig.
Ganz kurz noch, DIHK-Präsident Adrian sagt im Namen der Wirtschaft, mit diesem Wachstumspaket kann das Ruder nicht herumgerissen werden, um wirklich für mehr Wachstum zu sorgen. Da müsste man ganz anders rangehen, viel mehr machen, massiver machen, Strompreise senken und anderes. Was erwidern Sie dem DIHK-Präsidenten?
Die Stromsteuersenkung beispielsweise ist ja weiterhin Bestandteil dieser Einigung. Also wir werden auch die Strompreise weiterhin niedriger halten. Aber was richtig ist, und das hat beispielsweise auch der BDI letztens deutlich gemacht, auch DGB, dass wir insgesamt auch um zukünftiges Wirtschaftswachstum, um Klimaschutz und viele andere Investitionen, die wir brauchen, in die Schiene, in die Wohnraumförderung und so weiter, aber auch um Wirtschaftswachstum anzureizen, brauchen wir 400 Milliarden, andere sagen 600 Milliarden an öffentlichen Investitionen in den nächsten 10 Jahren. Das sind nochmal zusätzliche Investitionen, die notwendig sind und die wir auf den Weg bringen müssen. Und da sind wir bei der interessanten Frage, wie wir das in Zukunft auch gewährleisten wollen. Da werden wir auf die Einnahmenseite schauen, da werden wir aber auch auf die Schuldenbremsen-Thematik schauen, wie wir also solche großen öffentlichen Investitionsmaßnahmen auch in den nächsten Jahren auf den Weg bringen. Für dieses Jahr und das nächste Jahr ist der Haushalt vorhanden und sind auch diese Wachstumsimpulse gegeben. Auf die nächsten Jahre gesehen wird noch einiges an Arbeit auf uns zukommen.
Sagt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Michael Schrödi. Vielen Dank für diese Einordnung des Haushalts aus SPD-Sicht.